Ja, damit wir den Hohepriesterdienst Jesu für uns richtig verstehen können, müssen wir erst natürlich einmal wissen, was hat der Hohepriester damals so getan. Ich habe da drei Bilder mitgebracht. Kannst du? Ja, genau. Also der größte Tag des Hohepriesters war am großen Versöhnungstag, der Yom Kippur. Den feiern die Juden heute noch, obwohl sie keinen Tempel und keinen Hohepriester mehr haben. Da ist er ins Allerheiligste hineingegangen mit Blut. Vorher wurden zwei Böcke aufgestellt. Auf den einen hat er seine Hände gelegt und die Sünden des Volkes für ein Jahr, nur für ein Jahr, symbolisch draufgelegt, den Bock in die Wüste geschickt, der ist nie wieder zurückgekommen. Wir können uns vorstellen, was mit ihm passiert ist. Wo uns der Herr zeigen will, eurer Sünden und Gesetzlosigkeiten will ich nie mehr gedenken. Und der zweite Bock wurde geschlachtet, das Blut hat er genommen und er ging mit dem Blut hinein, hat es vor sich hingesprüht, jeder Schritt war auf dem Blut, bis er zu der Bundeslade gekommen ist, in diesem Allerheiligsten, ein Raum, der komplett dunkel war, und wo dann dieser goldene Deckel oben auf der Kiste war, in einem Stück gegossen mit den beiden Cherubim, und die Cherubim haben auf den Deckel geschaut. Und Gott sagt, dort will ich sozusagen symbolisch wohnen unter euch. Und dann ging er hinein, er sprengt das Blut vorne an die Bundeslade und dann den Rest schüttet er auf den Deckel. Das nächste Bild bitte. Jetzt kommt ein nächstes Mal. Ja genau. Und in der Bundeslade drinnen waren drei Gegenstände und das Wichtigste waren die beiden Gesetzestafeln. Da steht drauf, was wir tun sollen und was wir nicht tun sollen. Und Gott schaut symbolisch durch die Engel immer auf sein Gesetz. Und dann schaut er auf dich. Da gibt es eine Diskrepanz, oder? Wir haben Gottes Gebote nicht befolgt, wir haben Gottes Gebote übertreten. Er ist gerecht, er muss uns richten. Und jetzt kommt der Hohepriester, bitte das dritte Bild, und gießt sein Blut auf diesen goldenen Deckel. Und was sieht Gott jetzt? Das Blut bedeckt alle unsere Übertretungen. Und genau das hat der Hohepriester jedes Jahr tun müssen, weil dieses Blut natürlich eingetrocknet ist und sich verflüchtigt hat. Und so musste er jedes Jahr immer wieder da reingehen, um sozusagen Sühnung für die Sünden des Volkes zu machen. Und jetzt ist es so wunderbar, was hier steht, dass der Herr Jesus ein für alle Mal nach seiner Himmelfahrt in das himmlische Heiligtum hineingegangen ist und dort sein Blut, sein Opfer sozusagen für unsere Sünden ausgebreitet hat. Und das spricht Tag für Tag alle Ewigkeit für dich und mich. Und es braucht nicht erneuert werden, wie dann später steht. Und so steht jeder Priester in Israel und in der Kirche Sonntag für Sonntag, Sabbat für Sabbat, möchte wieder irgendwelche Sünden austilgen, was überhaupt nicht nötig ist. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Wahrheit, die wir uns gerade dann vergegenwärtigen müssen, wenn wir in Sünde fallen. Weil dann kommt der Teufel und klagt uns an und sagt, du möchtest ein Heiliger sein? Ja. Eine Sünde, diese Sünde hatte Herr Jesus ein für alle Mal im Himmel ausgelöscht. Und was dort geschieht im Himmel, das zählt. Nicht, wie ich mich fühle, nicht, was du denkst über mich oder andere, sondern was Gott über mich denkt. Aber der Hohepriester ist nicht nur am Versöhnungstag ins Heiligtum gegangen, er ist jeden Tag hineingegangen. Nämlich, um zum Beispiel diesen Leuchter herzurichten. Dieser siebenarmige Leuchter, da musste der Docht geschnitten werden, er musste geputzt werden, das Öl nachgefüllt, damit er ständig leuchten konnte. Und jede Woche sind diese 12 Schaubrote ausgetauscht worden. Also der Hohepriester ist immer wieder ins Heiligtum hineingegangen. Und dieser Leuchter und der Schaubrottisch und die 12 Brote, die waren ja auch ein Symbol für das Volk Gottes. Also man sagt ja manchmal, dass der Leuchter eigentlich auch, gerade auch in den Sehenschreiben, ein Symbol ist für unser Zeugnis in der Welt, aber das glaube ich eigentlich nicht, weil diesen Leuchter hat nie jemand gesehen, außer dem Hohepriester. Dieser Leuchter hat für Gott geleuchtet. Und er soll zeigen, dass die Gemeinde heute Gott verherrlichen soll. Natürlich soll man auch Zeugnis in der Welt sein, aber das sagt Jesus, ihr seid wie eine Stadt auf dem Berg, aber nicht wie ein Leuchter im Heiligtum. Und so geht der hohe Priester jeden Tag auch immer wieder für das Volk Gottes ins Heiligtum hinein, damit sie Gott verherrlichen. Und dazu lese ich jetzt eine zweite Stelle aus dem Hebräerbrief, Kapitel 7, Vers 24. Jesus aber, weil er in Ewigkeit bleibt, hat ein unveränderliches Priestertum, daher kann er auch völlig erretten, die durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Denn ein solcher Hohepriester geziemte sich auch für uns, heilig, sündlos, unbefleckt, abgesondert von den Sündern und höher als die Himmel geworden. Sein Blut hatte Herr Jesus einmal ins Heiligtum getragen. Das braucht er nicht wiederholen. Aber er tritt jeden Tag für uns vor Gott. Und das ist ein Gedanke, der vielleicht nicht so bekannt ist. Können wir bitte das nächste Bild nehmen? Immer wenn der hohe Priester ins Heiligtum gegangen ist, musste er diese Amtstracht anziehen. Und da waren drei Dinge, über die ich heute eigentlich mit euch nachdenken will, die eine starke Symbolik haben. Diese Schulterstücke, diese Brustplatte und oben dieses Schild, wo drauf steht, heilig dem Herrn. Und davon lesen wir im Alten Testament im zweiten Buch Mose. Zweiter Buch Mose, Kapitel 2, Vers 28. In Steinschneidearbeit als Siegelgravur sollst du die beiden Steine, da oben auf den Schulterstücken, stechen nach den Namen der Söhne Israel. Mit goldenen Einfassungen umgeben sollst du sie anfertigen. Dann setze die beiden Steine oben auf die Schulterstücke des Ephods. Das Ephod ist also Kleidung des Priesters, als Steine des Gedenkens für die Söhne Israel. Und Aaron soll ihre Namen auf seinen beiden Schultern tragen, zum Andenken oder Gedächtnis vor dem Herrn beständig. Zum beständigen Gedächtnis vor dem Herrn. Was sagt uns diese Symbolik? Das Alte Testament ist ja voll von Symbolik, die wir deuten müssen. Was sind die Schultern? Die Schultern, das ist ein Ort der Kraft. Ja. Wenn du was Schweres tragst, dann trägst du es auf den Schultern, am Balken oder am Zementsack. Also Schultern, der Ort der Kraft. Dann oben, alles in Gold, ein Edelstein. Auf jedem Edelstein sind 6 Stämme Israels eingraviert, mit Gold noch verziert. Das spricht von wertvoll. Das Volk Gottes auf den Schultern des Hohepriesters, wertvoll. Und so geht er vor das Angesicht Gottes Tag für Tag. Und das Volk Gottes, das sind heute wir. Wir haben einen Platz vor Gott auf den Schultern unseres Hohepriesters und wir sind wertvoll. Und so sehe ich mich nicht immer und dich auch nicht. Aber es ist wichtig, dass wir uns so sehen. Ich war ja lange Zeit in der Gemeinde St. Pölten und da war der Walter Mauerhof am Anfang bei uns, und er ist aufgewachsen auf einem Bauernhof in der Schweiz, und er hat einmal erzählt, sie haben einen Nachbarn gehabt, der hat einen großen schwarzen Hund gehabt, und der Walter hat sich so furchtbar gefürchtet vor Hunden. Und sie mussten immer wieder rübergehen, um Gemüse zu kaufen, und sein Vater, das war so ein großer, schlaksiger Mann, der hat ihn dann auf die Schultern genommen, und dann sind sie da rüber, und auf den Schultern hat der Walter keine Angst mehr gehabt vor dem Hund. Weil die Schultern, das war die Kraft des Vaters, der auf ihn aufgepasst hat. Und das ist sozusagen das Bild, der Herr Jesus trägt uns vor Gott Tag für Tag auf seinen Schultern. Und wir sind wertvoll vor Gott. Und wenn du dich schlecht vorkommst, wenn du dich schwach vorkommst, dann denk bitte dran, dass es darum geht, wie wir vor Gott dastehen, nicht vor den Geschwistern, oder vor uns selbst. Es gibt ja Momente, wo wir uns stark fühlen. Zum Beispiel nach so einer Predigt vielleicht, oder wenn ich die Leitung gehabt habe, oder wenn ich einen Auftritt habe, oder wenn ich jemanden zum Herrn geführt habe, oder wenn ich eine Gebetserhörung erzielen kann in der Gemeinde, dann fühlen wir uns doch stark, oder? Wir sind stark vor Gott. Aber wir sind nicht wirklich stark. Die einzige Stärke, die wir haben, ist die auf unserem Hohepriester. Und wenn das nicht so funktioniert in unserem Christenleben, dann fühlen wir uns schwach. Aber das ist nur Momentaufnahme. Entscheidend ist, wie wir vor dem Angesicht Gottes dastehen. Ich möchte ein paar Beispiele bringen aus dem Leben von Männern und Frauen Gottes aus der Vergangenheit. Ich bin ein begeisterter Biografieleser gewesen früher und habe da ein paar Biografien mitgenommen. Und ein Beispiel ist dieser James Fraser. Er war Missionar in China, in den Bergen. Er hat monatelang missioniert, hat sich lang vorbereitet auf seinen Dienst, Chinesisch gelernt, monatelang missioniert und gar nichts ist passiert. Die Leute haben ihn verspottet, beschimpft, verfolgt zum Teil. Er hat in so einer armseligen Hütte an so einem Abgrund gewohnt, unten ist so ein reißender Fluss durchgegangen. Und eines Tages geht er vor die Hütte und sagt: Herr, ich vergeude hier meine Zeit. Ich vergeude hier die Spenden der Geschwister. Ich bin zu nichts brauchbar für dich. Keiner bekehrt sich, keiner hört mir zu. Ich predige am Marktplatz und keiner bleibt stehen. Herr, ich gebe auf. Da kommt der Satan: Spring einfach runter. Du bist ein Versager. Spring runter. Kann das sein, dass ein Gläubiger Selbstmordgedanken hat? Ja, es kann sein. Wenn er wirklich ganz unten ist. Aber Gott hat ihn bewahrt und hat ihm genau diesen Gedanken eingegeben. Es ist nicht entscheidend, was ich jetzt über mich denke, was meine Heimatmission über mich denkt oder was die anderen über mich denken. Gott hat mich hierher geführt. Und er hat durchgehalten und später hat ihn der Herr, viele Jahre später, mächtig gebraucht in China. Ein anderes Beispiel ist dieser Missionar, Charles Studd, vielleicht habt ihr schon gehört. Er war einer von diesen 12 Begeisterten, als Hudson Taylor zurückgekommen ist nach England und Werbung gemacht hat für die Mission in China. Er hat sich freiwillig gemeldet, ist nach China gegangen als Missionar und hat dort nur Probleme gemacht. Also Hudson Taylor war froh, wie er wieder weggegangen ist. Er ist dann nach Indien gegangen, hat dort unter den Soldaten missioniert, also unter den Kolonialsoldaten. Da ist schon besser gegangen. Aber seine eigentliche Aufgabe war dann mit, ich glaube, 56 Jahren in Afrika. Er war krank, er war alt, er hat Malaria gehabt und die Ärzte haben gesagt, er kann nicht mehr nach Afrika auswandern. Unmöglich. Seine Heimatmission hat gesagt, na, wir unterstützen dich nicht. Aber er wusste, Gott schickt mich. Und ist gegangen. Das ist seine Geschichte. Und dort hat Gott ihn so mächtig gebraucht. Tausende von Afrikanern sind gläubig geworden. Aber der Mann war so krank, dass er die letzten Monate seines Lebens sie nur mehr mit Morphiumspritzen aufrechthalten konnte, vor lauter Schmerzen, und hat buchstäblich bis zum letzten Atemzug Gott gedient. Der hat gelernt, was es heißt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Drittes Beispiel, den ich nehme, ist diese Frau, Gladys Aylward. Sie war ein einfaches Dienstmädchen, aber hat den Ruf von Gott bekommen, nach China zu gehen. Sie hat sich beworben bei der China Inland Mission, aber die Herren haben sie abgelehnt. Sie haben gesagt, ja, wir sehen, sie haben eine wirkliche Hingabe an Gott, aber sie sind nicht intelligent genug, die chinesische Sprache zu lernen. Sie war echt enttäuscht, hat ein bisschen zusammengespart und ist dann auf eigene Fahrt in einer abenteuerlichen Reise durch Russland, durchs Kriegsgebiet, bis nach China mit dem Zug gefahren. Und dort angekommen, hat sie dem Herrn ganz mächtig begonnen zu dienen. Sie hat Chinesisch gelernt, so gut, dass am Ende ihres Lebens die Einheimischen nicht gemerkt haben, dass sie keine Chinesin ist. Sie hat sich immer geärgert über ihre schwarzen, strähnigen Haare, aber in China waren die natürlich optimal. Ja? Sie war wie eine Chinesin. Sie war eine ganz große Evangelistin. Schwach, aber stark für den Herrn. Das letzte Beispiel nehme ich diesen Evangelisten Bhakt Singh. Er hat vor allem in Indien gewirkt, auch in Pakistan. Viele Menschen sind durch ihn zum Glauben gekommen. Er hat viele Gemeinden gegründet. Er war auch so ein Schwacher, besonders am Ende seines Lebens. Er ist sehr alt geworden, aber die letzten 10 Jahre hat er an Parkinson gelitten, schweren Parkinson. Er war ein absoluter Pflegefall. Er ist nur gelegen. Und die Geschwister haben ihn so geliebt, dass sie in der Heimatgemeinde in Hyderabad einen Raum eingerichtet haben mit einer großen Glasscheibe, wo er im Pflegebett gelegen ist und gepredigt hat, aber nicht verbal. Seine Predigt war: Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Vor Gott bin ich stark. Er konnte nichts mehr tun, er konnte nirgends mehr wohin gehen. Er konnte keine Predigt mehr halten. Aber für die Geschwister war er eine ständige Predigt. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und das ist doch etwas, was gerade wir Männer lernen müssen. Gerade wenn wir manchmal hier vorne stehen. Das, was Paulus gelernt hat im 2. Korintherbrief. Kapitel 12, Vers 9. Der Paulus hat auch manche Schwächen gehabt. Eine davon beschreibt er hier, wir wissen nicht genau, was es war. Damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben. Ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Und dieser Sache habe ich 3-mal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. Und er hat zu mir gesagt: Meine Gnade genügt dir. Denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Hast du diese Lektion schon gelernt? Ich freue mich über Verfolgungen, ich freue mich über Schwachheit, ich freue mich über Verachtung. Na, oder? Das haben wir noch nicht so gut gelernt. Weil wir noch nicht gelernt haben, dass erst wenn ich schwach bin, Gott stark wird in mir. Denn wenn ich schwach bin, hat Gott viel Potenzial, seine Kraft in mir reinzulegen. Wer bekommt dann die Ehre? Gott. Wenn ich stark bin, bekomme ich die Ehre. Aber wenn alle merken, der ist eigentlich gar nicht stark. Eigentlich ist der schwach, der hat auch Defekte. Und Gott trotzdem durch mich wirkt, durch dich wirkt, dann wird Gott verherrlicht, weil seine Kraft wird richtig offenbar durch mich. Und das hat der Paulus verstanden. Und darum hört er beim 3. Mal auf und sagt: Okay, ich mag das nicht, was ich da habe, diesen Engel Satans. Es tut mir weh. Aber ich merke, ich brauche das, damit ich mich nicht überhebe. Überheblichkeit ist eine sehr hartnäckige Sünde in unserem Leben, die man nur sehr schwer ausrotten kann. Und Gott rottet sie manchmal aus, durch Schwachheit, durch Schwierigkeiten, damit wir uns an diese Sache erinnern: Das Einzige, wo ich wirklich stark bin, ist hier oben. Auf den Schultern meines Hohepriesters, der mich beständig als stark vor Gott repräsentiert. Er repräsentiert mich vor Gott als heilig, makellos, gerecht, rein. Alles, was ich jetzt noch nicht bin, aber einmal sein werde, oder? Er repräsentiert mich und dich jetzt schon so, wie ich einmal sein werde. Und es gibt mir Hoffnung. Hoffnung, weiterzukämpfen, Hoffnung, treu zu bleiben. Das Zweite, was wir uns anschauen wollen, ist dieser Brustschild. Er wird beschrieben in 2. Mose, Kapitel 28, Vers 28. Und man soll eine Brusttasche von ihren Ringen aus mit einer Schnur von violettem Purpur an den Ringen des Ephods festbinden, damit sie über dem Gurt des Ephods sitzt und die Brusttasche sich nicht von der Stelle über dem Ephod verschiebt. So soll Aaron an der Brusttasche für den Rechtsspruch die Namen der Söhne Israel auf seinem Herzen tragen, wenn er ins Heiligtum hineingeht, um sie, dich und mich, beständig vor dem Herrn in Erinnerung zu bringen. In die Brusttasche für den Rechtsspruch aber lege die Urim und die Thummim, damit sie auf dem Herzen Aarons sind, wenn er vor den Herrn hineingeht. So soll Aaron den Rechtsspruch für die Söhne Israel beständig vor dem Herrn auf seinem Herzen tragen. Also diese Brusttasche, die hat zwei Teile gehabt. Innen war eine, wo man reingreifen konnte. Vorne waren 12 Edelsteine. Auf jedem Edelstein war einer der Stämme Israels eingraviert. Also die Symbolik ist klar, das Volk Gottes liegt am Herzen des Hohepriesters. Das ist ein guter Platz, ja? Wenn ich weiß, dass ich am Herzen des Herrn Jesus liege. Aber dann war eben die Tasche dahinter und da waren zwei Steine drinnen, wahrscheinlich ein schwarzer und ein weißer. Und manchmal hat David den Herrn befragt, soll ich in den Krieg ziehen oder nicht? Und dann musste der Hohepriester hineingreifen in die Tasche und zog einen Stein raus. Weiß war ja, schwarz war nein. Aber damit es kein Zufall ist, musste er nochmal reingreifen. Wieder weiß, ja. Oder wieder schwarz, nein. Das meint Jesus, wenn er sagt, euer Wort sei ja, ja. Und nein, oder nein, nein. Und dann einmal ja, einmal nein. Gott ist nicht einmal ja und einmal nein. Gott ist entweder ja, ja oder nein, nein. Also war diese Brusttasche dazu da, dass Gott bestimmt, was der Weg von David ist, was er tun soll. Dass Gott bestimmt, was ich, was du tun sollst. Und manchmal bestimmt Gott Dinge für uns, die uns nicht gefallen. Oder? Irgendwelche Leiden, irgendwelche Katastrophen, die passieren. Und wir denken, wie kann Gott das zulassen? Aber es kommt immer von seinem Herzen. Er trägt uns. Der Herr Jesus trägt uns vor Gott auf seinem Herzen. Und wenn er reingreift und etwas rauszieht für dich oder mich, dann ist das vollkommen und gut. Es ist sein guter Wille. Und das ist vielleicht eine noch schwerere Lektion als die vorige. Denn alle von uns, besonders die, die schon länger gläubig sind, haben Dinge in ihrem Leben erlebt, wo sie angefangen haben zu zweifeln, ob das Gottes Wille ist. Warum passiert mir das? Ich bringe wieder ein paar Beispiele aus dem Leben von Gläubigen vor uns. Jim Elliot, habt ihr vielleicht schon gehört, war Missionar in den 50er Jahren. Sie wollten den Stamm der Aucas erreichen. Das war ein Kannibalenstamm in Ecuador, jedenfalls im Amazonasgebiet. Und sie haben sich jahrelang darauf vorbereitet, Sprache gelernt, Kontakt geknüpft, Geschenke abgeworfen vom Flugzeug, bis sie gedacht haben, jetzt ist der Zeitpunkt. Jetzt machen wir den ersten Kontakt. Sie sind zu fünft mit einem Flugzeug auf einem Streifen neben dem Fluss gelandet und haben den Tag nicht überlebt. Sie wurden alle fünf umgebracht. Es war helles Entsetzen in der christlichen Welt, in Amerika und bis in Europa. Wie kann Gott sowas zulassen? Fünf junge Leute, die endlich bereit sind, diesen Stamm zu erreichen, ja, hat Gott so viele Köcher in? Wie gibt es das? Ja, man hat es nicht verstanden. Familie mit Kindern sind zurückgeblieben. Aber das hat so einen Aufruhr in der evangelikalen Christenheit in Amerika gebracht, dass sich, ich glaube, hunderte von jungen Männern gemeldet haben für die Mission. Und die Frau von Jim Elliot ist dann wieder mit ihrer Familie zurückgegangen zu diesem Stamm. Und der Stamm ist heute christianisiert. Viele haben sich bekehrt. Aber das war scheinbar ein notwendiges Opfer, dass das Gewissen dieser hartgesottenen Kannibalen vielleicht aufgelockert wird. Was haben sie da getan? Es war ein schwarzer Stein, oder? Für Jim Elliot und seine Freunde. Sie haben große Pläne gehabt. Er war zwar bereit, jederzeit für den Herrn zu sterben, aber das sagen wir leicht. Aber wenn wir so am Höhepunkt einer Karriere sind und Pläne haben für den Herrn und der Herr sagt, na, jetzt kommst du zu mir, das ist nicht leicht. Ich denke an Watchmen Nee. Auch sehr eifriger Arbeiter für den Herrn in China. Er kam 20 Jahre ins Arbeitslager und ist Gott treu geblieben. Er hat nicht den Glauben verleugnet, er hat sich nicht brechen lassen. Und am Ende von den 20 Jahren, als er freigelassen werden sollte, hat seine Frau so eine kleine Empfangsparty für ihn veranstalten wollen zu Hause. Sie hat also den Raum geschmückt und sie hat so Girlanden angehängt an die Lampe oben und dabei ist sie von der Leiter gefallen. Sie hat sich so unglücklich verletzt, dass sie ein paar Tage später gestorben ist. Als Watchman Nee nach 20 Jahren heimkommt, hofft seine Frau in die Arme zu nehmen, muss er sie begraben. Aber ja, ein paar Monate später ist er dann selber auch nach Hause gegangen. Das ist schwer, oder? Es ist schwer, einen logischen Grund für sowas zu sehen. Warum Gott einem, der eh schon 20 Jahre treu bleibt, noch sowas zumutet? Ich habe keine Antwort. Aber die einzige Antwort ist, die Entscheidung kommt von hier für ihn. Oder ich denke an Fritz Boderschwing, das war ein evangelischer Pfarrer, so in den 30er Jahren. Sie haben 4 Kinder gehabt und so 2 Wochen vor einem dieser Weihnachtsfeste wird eins von seinen Kindern krank, fängt zu husten an, so ein hartnäckiger Grupphusten. Damals hat man noch keine Antibiotika gehabt. Das Kind ist nach ein paar Tagen gestorben. Aber die anderen waren auch schon angesteckt. Innerhalb von 14 Tagen sind alle 4 Kinder der Reihe nach gestorben. Schöne Weihnachten. Mussten 4 Kinder begraben innerhalb von 14 Tagen. Seine Frau war so geschockt, dass ihr alle Haare ausgegangen sind, musste eine Perücke tragen. Er war ein gebrochener Mann. Und da fragt man sich hier, wie kann Gott sowas zulassen? Wie kann das vom Herzen Gottes kommen? Etliche Jahre später haben die beiden dann Waisenhäuser begonnen, haben Waisen aufgenommen, haben ein paar Waisenhäuser gegründet, haben auch im Dritten Reich behinderte Kinder vor den Nazis gerettet. Könnte das der Sinn sein? Dass Gott ihnen sozusagen ihre eigenen Kinder in den Himmel genommen hat, damit sie frei werden für zig andere Kinder? Könnten das Gottes Wege sein? Ich habe euch was mitgebracht, das lese ich vor, damit wir vielleicht ein bisschen besser verstehen, warum Gottes Wege nicht immer so sind wie unsere Gedanken. Es war einmal ein alter Einsiedler, der murrte immer gegen Gottes Wege. Eines Tages aber wurde ihm im Traum etwas gezeigt, was ihn stille machte. Es erschien ihm ein Gottesbote. Er forderte ihn auf, mit ihm zu gehen. Sie kamen in ein Haus, wo sie freundlich aufgenommen wurden. Der Hausherr sagte, ich feiere heute einen frohen Tag. Mein Feind hat sich mit mir versöhnt und mir zur Bekräftigung der Freundschaft einen goldenen Becher geschenkt. Am anderen Tag sah der Einsiedler, wie der Gottesbote den Becher mitnahm und wollte böse werden und den Gottesboten zurechtweisen, schweig. Das sind Gottes Wege, sagte der Bote. Bald kamen sie wieder in ein Haus. Der Hauswirt, ein Geizhals, fluchte über die ungebetenen Gäste und tat ihnen alles Leid an. Da müssen wir reingehen, sagte der Gottesbote und gab dem Hauswirt den goldenen Becher. Der Einsiedler wollte aufbegehren. Schweig, das sind Gottes Wege, sagte der Bote. Am Abend kamen sie zu einem Mann, der sehr traurig war, weil es mit all seinen Arbeiten nicht vorwärts brachte und immer vom Unglück verfolgt wurde. Gott wird helfen, sagte der Bote und zündete beim Weggehen das Haus an. Halt, schrie der Einsiedler, schweig, es sind Gottes Wege, sagte der Gottesbote. Am dritten Tag kamen sie zu einem Mann, der finster und in sich gekehrt war, nur mit seinem Sohn war er freundlich, denn er hatte ihn sehr lieb. Als sie am anderen Ende weggingen, sagte der Mann, ich kann euch leider nicht begleiten, aber mein Sohn darf bis zur Brücke dort mitgehen. Gebt gut Acht auf das Kind. Gott wird es behüten, antwortete der Bote. Und als sie auf der Brücke waren, warf er das Kind in den Fluss. Du heuchlerischer Teufel, schrie der Einsiedler, das sind nicht Gottes Wege. In diesem Augenblick verwandelte sich der Bote in einen Engel voll himmlischen Glanzes. Höre, der Becher war vergiftet. Den freundlichen Mann habe ich vom Tod gerettet. Der Geizhals aber hat sich mit dem Becher den Tod getrunken. Der arme Mann wird beim Aufbau seines abgebrannten Hauses einen Schatz finden, mit dem ihm aus aller Not geholfen ist. Der Mann, dessen Kind ich in den Strom warf, war ein schwerer Sünder. Das Kind, das er erzog, wäre sonst ein Mörder geworden. Der Verlust des Kindes wird nun des Vaters Herz zur Umkehr bringen. Das Kind aber ist gut im Himmel aufgehoben. Siehe, nun hast du ein Stück von der Weisheit und Gerechtigkeit Gottes gesehen. Ehre künftig sein verborgenes Walten. Also das ist eine sehr wichtige Wahrheit, die wir lernen müssen. Ne? Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber wenn in meinem Leben so eine Zeit lang, monatelang alles so gut läuft, so geschmiert, dann weiß ich schon aus Erfahrung, es kommt wieder eine Prüfung. Aber ich habe doch schon gelernt, dass die Prüfungen auch ein gutes Ende haben. Und das lässt mich gefasst sozusagen auf den Punkt zugehen, wo dann die Prüfung wirklich kommt. Und die letzte Prüfung, wenn wir nicht hoffentlich vorher entrückt werden, ist der Tod. Ich sehe ja viele Menschen sterben. Ich bin auf der internen, also Alkoholikerstation, wo die Leute, die Süftler, schon mit 30 sozusagen sich verabschieden oder mit 60 die Alkoholiker. Schlimm. Also wie die Menschen sterben, nein, das möchte ich nicht. Und sie haben keine Hoffnung. Oft bete ich mit Leuten noch, wenn sie schon halb weggetreten sind, weil sie so viel Morphium kriegen. Und im Gebet sozusagen predige ich dann auf. Du weißt, dass du jetzt bald vor dem ewigen Gott stehen wirst. Das ist deine letzte Chance. Ich bin sehr glücklich, ich möchte sogar nach der Pension weiter Dienste machen, weil ich ja ungemeine Chance habe, Menschen, die jetzt vor dem Angesicht des Todes stehen, noch einmal zu warnen. Wie es in den Sprüchen steht, erbarme dich über die, die zur Schlachtbank geführt werden. Sage nicht, du hast es nicht gewusst. Warne sie. Das Dritte, was wir uns noch anschauen wollen, ist dieses Brustschild. Groß, Gold, oben steht heilig dem Herrn. Es steht nicht heilig ist der Herr, sondern heilig für den Herrn. Wenn du eine Person anschaust, wo schaust du hin? Ins Gesicht normalerweise. Also wir wollen jetzt nicht über die jungen Männer reden, gell? Normalerweise schaust du ins Gesicht und das fällt sozusagen sofort auf. Gott schaut den Hohepriester an und da steht heilig für den Herrn. Wir lesen im 2. Mose, Kapitel 28, Vers 36, und stelle aus reinem Gold ein Stirnblatt her und graviere darauf mit Siegelgravur an, heilig für den Herrn. Das hänge an eine Schnur aus violettem Purpur, sodass es sich am Kopfbund befindet. An der Vorderseite des Kopfbundes soll es sein. So sei es auf der Stirn Aarons, damit Aaron, und jetzt hören wir genau hin, was hier steht, damit Aaron die Schuld der heiligen Dinge trage, die die Söhne Israels heiligen werden bei allen Gaben ihrer heiligen Dinge. Und es soll beständig an seiner Stirn sein, zum Wohlgefallen für sie vor dem Herrn. Also hier geht es nicht um Sünden. Hier geht es um die heiligen Dinge, die wir Gott bringen. Sind die immer so heilig? Sind deine Gebete immer so heilig? Oder ist da manchmal so ein bisschen Egoismus dabei oder ja, Unreinheit? Sind unsere Dienste immer so heilig? Können wir sagen wie Petrus, wer da redet, rede Aussprüche Gottes? Also diese Zensur möchte ich über die Predigt nicht drüber gehen lassen. Immer nur Aussprüche Gottes. Und wenn wir geben, wie viel halten wir zurück? Wir geben ein bisschen aus unserem Überfluss. Und selbst in die Mission kann man gehen aus Selbstverwirklichung. Also alle heiligen Dinge, die wir dem Herrn bringen, haben immer so ein bisschen einen Schmutz dran. Und so bringt sie der Herr Jesus heilig vor Gott. Wir lesen im Römerbrief Kapitel 8, dass unsere Gebete, oft wissen wir nicht, wie sollen wir genau beten, aber sie kommen richtig oben an, Gott sei Dank. Ist nicht so wie beim Magistrat in Wien, wenn du falsch, was Falsches draufschreibst, das kommt einfach nicht an. Gell? Bei Gott ist es anders. Der Herr Jesus bringt alles, was wir tun, auch wenn es vermengt ist mit Egoismus, mit unreinen Motiven, er bringt es heilig vor den Herrn. Und das freut mich. Das gibt mir Mut, ihm weiter zu dienen. Das gibt mir Mut zu beten. Aber wenn ich manchmal drauf komme im Nachhinein, das Gebet war ein bisschen egoistisch. Ich habe mehr für mich gebetet als für den anderen. Oder wenn ich drauf komme, eigentlich hast du nicht dein Ganzes gegeben. Manchmal komme ich mir vor wie einer, der so ein bisschen mit angezogener Handbremse fährt. Kennst du das? Also als ich im Jemen war, ich war 7-mal in Jemen mit einem Bruder, der war Polizist vorher, der war eher draufgängerischer Typ. Und manchmal haben wir gedacht, na Georg, das ist mir jetzt zu gefährlich, was du da vorhast. Aber ich habe gemerkt, die angezogene Handbremse. Aber wir sind nicht heruntergegangen, um die Botschaft weiterzugeben. Aber das Sicherheitsbedürfnis war dann auch immer noch da. Aber all unser Dienst, der Jesus bringt ihn vollkommen vor den Vater. Und so ist es ein schöner anderer Gedanke, dass er nicht nur einmal hineingegangen ist, um alle unsere Sünden zu sühnen, für immer und ewig. Er hat eine ewige Erlösung erfunden. Tag für Tag tritt er vor dich, vor den Vater. Er bringt uns vor Gott in Erinnerung, und zwar so, wie wir einmal sein werden. Heilig, tadellos und vollkommen. Ja, wir können dir nur danken für diese köstliche Wahrheit, dass diese Bilder auch so stark zu uns reden. Ich danke dir für alle Heiligen, die die Jahrhunderte vor uns gelebt haben, die das erlebt haben, die das durchgemacht haben, die erlebt haben, es stimmt, dass du treu bist, dass deine Wege immer vollkommen sind. So bitte, dass du uns auch stärkst in dieser schlimmen Zeit, wo sie auch so diese Ängste des Krieges ein bisschen auf unsere Seelen drauflegen, wo wir merken, dass unser Wohlstand dahin fließt. Ich möchte bitten, dass du uns vorbereitest, auch auf Zeiten, wo es ein bisschen schwieriger wird, dass da unser Glaube umso stärker wird. Dass wir merken, wie abhängig wir von dir sind. Und dass du unsere einzige Hoffnung, unsere einzige Hilfe bist. Wir danken dir, dass du uns begegnet bist, dass du uns überwältigt hast, dass du uns zur Buße und zum Glauben geführt hast. Ich danke dir für all die Treue dieser Jahre, die ich mit dir gehen durfte. Und dass ich im Rückblick nichts bereue. Ja. Das kann wahrscheinlich auch jeder von uns sagen. Wir wollen dich erheben und dich preisen, dass du in den Himmel für uns eingegangen bist und dort für uns vor Gott stehst. Amen.
Danke, Gerd, für deine Worte.